Epos-Schnipsel, der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Geschichte bei Epos-Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Diese Episode erscheint eher zur Mitte und nicht am letzten Freitag des Monats. Aufmerksame Epos-Schnipsel-HörerInnen können daraus vielleicht schon ableiten, dass es sich wieder um eine Sonderfolge handelt, zu der ich mir eine weitere wunderbare Gästin eingeladen habe. Mein Name ist Anja und heute heiße ich Ingeborg aus Grunbach im Remstal und für alle die, die nicht so ganz genau wissen, wo das liegt, circa 20 Kilometer östlich von Stuttgart, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer dieses Podcasts und hallo und guten Tag, Anja, und ich freue mich ganz arg, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute mit dir über ein Thema diskutieren darf.
Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich muss es den Hörern verraten. Wir hatten gerade etwa 5 Minuten mit der Technik zu kämpfen und du hast etwas ganz Nettes gesagt. Man braucht schon ziemlich viel Krishna, um das hier zu schaffen. Das fand ich unglaublich nett. Denn das ist ja heute unser Thema. Lass uns aber erst noch ein bisschen über dich sprechen. Shivananda, Faszien-Yoga, Schwangerschafts-Yoga, Yoga 50+, Hatha, Sanskrit. Du hast als Yogalehrerin viele Ausbildungen und Workshops bei namhaften Lehrern und Ausbildern gemacht. Was mich aber am meisten interessiert, und ich hoffe, da geht es den HörerInnen auch so, sind deine Mantra-, Musik- und Entspannungs-CDs, die du aufgenommen hast.
Ja, das war so ein Ruf. Ich wollte etwas mit meiner Stimme machen, denn einer meiner Lehrer, Yang Ho Kim, der hat am Ende einer Fortbildung zu jedem Schüler gesagt, was er am beeindruckendsten fand und was er weniger gut fand. Und zu mir hat er gesagt, ich soll was mit meiner Stimme machen. Und schon am Anfang meiner Yogalehrer-Tätigkeit und auch schon als ich noch Schülerin war, habe ich unheimlich gerne Mantras gesungen. Eigentlich singe ich auch schon mein ganzes Leben, aber so für mich beim Putzen oder wenn ich durchs Haus laufe. Und diese Mantras, die haben mich immer sehr berührt und auch irgendwo entspannt. Und dann habe ich, wie das Schicksal das so will, einen Gitarristen getroffen, der mein Herzensprojekt mit mir zusammen durchgeführt hat. Und so habe ich dann eine CD aufgenommen, die aus eigenen Melodien entstanden ist, mit Texten aus den alten Mantra-Büchern. Und wir haben das Ganze aber ein bisschen rockig und poppig und soulig gestaltet, sodass wir eine Brücke bauen wollten zwischen dem Westen und dem Osten, zwischen der Tradition und der Moderne. Ja, und dann sind wir sogar ein paar Mal aufgetreten und es hat riesig Spaß gemacht. Und dann kam leider diese Pause, von der wir alle betroffen waren. Und dann ist es etwas im Sand verlaufen. Aber die CDs, die eine Musik-CD gibt es immer noch. Und im Zuge dieser Produktion der CD habe ich dann auch noch 2 weitere aufgenommen, auf die ich Entspannungen gesprochen habe. Somit konnte ich diesem Ruf, den Yang Ho mir da mitgegeben hat, folgen und etwas mit meiner Stimme machen.
Das ist toll. Das ist, das bewundere ich sehr. Wir werden natürlich dazu verlinken in der Episodenbeschreibung. Ihr bekommt dann natürlich noch Informationen von uns. Also schaut in die Episodenbeschreibung, wenn es euch interessiert.
Wir haben auch noch eine kleine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer. Und zwar gibt es am Ende als Episodenausklang Shri Krishna in der Version von Ingeborg. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben.
Lass mich den HörerInnen erklären, wie so eine gemeinsame Episode bei Epos-Schnipsel entsteht. Zuerst führe ich ein Vorgespräch mit meiner potenziellen Gästin, in der wir uns über alles Mögliche unterhalten, wie unsere Werdegänge als Yogalehrerinnen, besondere Lebenserfahrungen oder Projekte oder auch spirituelle Einstellungen. Nach diesem Vorgespräch habe ich dann meistens schon eine Idee, welches Thema für unsere gemeinsame Episode passend sein könnte. Anschließend suche ich die passende Geschichte, die meine Gästin dann, genau wie die Podcast-Hörer, auch erst in der Aufzeichnung der Episode zum ersten Mal hört. Ich gebe lediglich vorab einen Hinweis, worum es sich handeln könnte. Und dies habe ich auch bei dir getan, Ingeborg. Ich habe dir vorab lediglich die Stichworte Krishna und Lord Krishna Pose verraten und darauf hast du mir etwas Spannendes geantwortet.
Ja, ich habe meine Yogalehrerausbildung in Reit bei Kitzbühel gemacht, ganz in der Nähe deines Wohnortes. Und zum Abschluss, als ich mein Zertifikat, mein Diplom erhalten habe, hat mich mein Swami, mein Lehrer, gefragt, was ich denn gerne mitnehmen wollte und hat mir ein paar verschiedene Bilder gezeigt. Und ich habe nach dem Krishna gegriffen. Und dieser Krishna macht genau diese Pose, der Flötenspieler mit den überkreuzten Beinen. Und dieses Bild steht bei mir in meinem Yoga-Raum immer noch auf dem Boden, ohne Rahmen. Und in unserem Vorgespräch, als du dann auf Krishna gekommen bist, habe ich gesagt, oh, ich glaube, dieses Bild braucht jetzt einen Rahmen und einen Platz, der ihm gebührt.
Alles zu seiner Zeit. Es gibt immer so einen Moment, da ist es genau richtig. Ja, die Geschichte um Krishna, die ich euch gleich erzählen werde, hat ein altbekanntes Thema. Ein Tyrann beherrscht die Welt und die Götter müssen wieder einmal einschreiten. Wie schön eigentlich, dass es in unseren Geschichten überhaupt Götter gibt, die einschreiten können. Im echten Leben wünscht man sich vielleicht auch das ein oder andere Mal einen Gott, der buchstäblich einschreitet. Wenn zum Beispiel der Chef mal wieder cholerisch ist oder ein Politiker seine Macht missbraucht. Ja, heute erfahren wir mehr über Krishna, den wir ja schon als Arjunas Wagenlenker kennengelernt haben in der Folge mit dem Titel Arjunas Dilemma. Ingeborg, wusstest du, dass Krishna selbst sich übrigens aus dem großen Krieg zwischen den verfeindeten Familienzweigen Pandavas und Kauravas heraushalten und nicht selbst zur Waffe greifen wollte? Allerdings bot er den beiden Parteien an, der einen Seite mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, der anderen Partei dafür seine Armee zur Verfügung zu stellen. Die Pandavas entschieden sich für Ersteres und so wurde Krishna zu Arjunas Ratgeber und Wagenlenker.
Ja, ich kenne die Bhagavad Gita und ich weiß, dass Arjuna als Ratgeber Krishna hatte. Aber dass er der Gegenseite die Waffen zur Verfügung gestellt hat, das wusste ich in der Tat nicht.
Ja, das war ein spannender Aspekt, der mir auch nicht bekannt war und der jetzt im Rahmen meiner Recherche für die heutige Geschichte mir untergekommen ist. Und ich dachte, das ist doch auch wieder eine nette, kleine, neue Lernerfahrung. Krishna ist ja ein sehr verehrter Gott und auch die achte Inkarnation von Vishnu. Als Kind war der hübsche Junge ein kleines Schlitzohr, der gerne Streiche spielte und Wunder vollbrachte. Als Jugendlicher wurde Krishna bereits ein bekannter Liebender, der mit seiner Flöte die Gopis, die Frauen und Töchter der Kuhhirten, unter denen er lebte, verführte, um mit ihnen ekstatisch im Mondlicht zu tanzen. Daher sieht man den kindlichen Krishna auch oft als Kuhhirte mit Flöte abgebildet. Und hier besteht wahrscheinlich das Bindeglied zwischen den Gottheiten und der Verehrung der heiligen Kühe in Indien. Ingeborg, brauchst du noch etwas, bevor es mit der Geschichte losgeht, oder bist du schon ganz Ohr?
Ich bin bereit. Ich freue mich drauf.
Die Geschichte um Krishnas Geburt. Die Götter hatten wieder einmal die Nase voll. Ein tyrannischer Herrscher spielte sich auf und stürzte die Welt in Tumult. Also nahm Mutter Erde die Gestalt einer Kuh an und wandte sich mit ihrem Anliegen an Lord Brahma, den Schöpfer. Lord Brahma, höre dies! Kamsa, der böse König von Mathura, ist kein guter Anführer oder freundlicher Geselle. Gemeinsam mit anderen Dämonenkönigen terrorisiert er die Welt. Er hat einst seinen eigenen Vater, den wohlwollenden König Ugrasen, vom Throne Mathuras geworfen und duldet von da an auch keine anderen Herausforderer in seiner Nähe. Mit seinen grausamen Machenschaften schadet er den Menschen und stürzt die Welt ins Chaos. Lord Brahma, der sich geduldig das Anliegen von Mutter Erde angehört hatte, sann nach einer Idee und rief Lord Vishnu zu sich. Als Brahma Vishnu vom Anliegen der Mutter Erde in Kenntnis gesetzt hatte, sprach dieser: Mutter Erde, ich verspreche dir, dass ich als Lord Krishna wiedergeboren werde, um der Tyrannei durch Kamsa ein Ende zu setzen. Zur gleichen Zeit etwa gab besagter König Kamsa seiner Schwester Devaki die Erlaubnis, den Prinzen Vasudeva aus dem Clan der Yadava zu heiraten. Kamsa erhoffte sich dadurch, zum Oberhaupt des Yadava-Clanes zu werden und damit die rivalisierende Familie in seiner eigenen untergehen zu lassen. Bei den mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten gab es Tanz, Musik, Bankette und allerlei Unterhaltung wie Jongleure, Artisten und auch eine Wahrsagerin. Diese prophezeite Kamsa, dass ein Nachwuchs, nämlich das achte Kind des frisch vermählten Paares, eines Tages zu seinem Untergang beitragen werde. Kaum hatte die alte Hexe diese Prophezeiung zischend ausgesprochen, zückte Kamsa sein Schwert und wollte seine Schwester hier und jetzt enthaupten. Der verzweifelte Vasudeva bat seinen Schwager inbrünstig, das Leben seiner Braut zu verschonen. Im Gegenzug bot Vasudeva Kamsa an, jedes einzelne Kind, das ihm und Devaki geboren würde, an Kamsa zu übergeben. Kamsa ließ sich überreden und stimmte dem Handel zu. Allerdings ließ er das Brautpaar sogleich in einen Kerker werfen, um so sicherzustellen, dass kein einziges Kind der beiden je überleben sollte. Und so geschah es auch. Wann immer Devaki schwanger wurde und ein Kind gebar, ließ Kamsa dieses nicht überleben. In der Nacht von Krishnas Geburt jedoch geschah etwas Unerwartetes. Sobald Krishna genau zum Glockenschlag um Mitternacht das Licht der Welt erblickte, ergoss sich ein heller Lichtstrahl in den Kerker. Vasudeva wurde von einer göttlichen Stimme aufgefordert, den neugeborenen Krishna über den Fluss Yamuna zu bringen, zu seinem guten Freund Nandraja, dem Oberhaupt des Gopa-Stammes. Nandraja und seine Frau Yashoda hatten ebenfalls in der gleichen Nacht ein Baby bekommen, ein kleines Mädchen. Vasudeva gelang es heimlich, Krishna mit Hilfe von Lord Vishnus riesenköpfiger Schlange Sheshnag über den Fluss und zu Nandrajas Haus zu bringen. Dort vertauschten sie die Kinder. Vasudevas Herz wurde schwer von Traurigkeit, seinen Sohn zurücklassen zu müssen. Ihm war, als bliebe ein Teil seiner Seele zurück. Dennoch machte er sich auf den Rückweg zu Devaki und in den Kerker. Dort angekommen, fing das kleine Mädchen an zu weinen und machte so die Wachen auf sich aufmerksam, die sogleich Kamsa von der Geburt von Devakis achtem Kind unterrichteten. Königin Devaki war verzweifelt und wollte das Kind natürlich unbedingt retten. Sie bettelte inbrünstig, das Kind zu verschonen. Sie versuchte, Kamsa glauben zu machen, dass die Prophezeiung falsch sein müsse, dass doch ein Mädchen keine Gefahr sei und er es verschonen solle. Doch vergeblich. Kamsa wollte auch dieses Kind unbedingt aus dem Weg räumen. Als Kamsa jedoch anhob, das Kind zu töten, verwandelte sich der Säugling in die mächtige Göttin Durga. Durga warnte Kamsa, dass sie zurückkommen werde, um Kamsa für seine Sünden zu bestrafen. Sein Tod sei bestimmt. Allerdings noch nicht, obwohl sie die Macht habe, ihn hier und jetzt zu töten. Teil seiner Strafe solle sein, seinen Tod eine Weile vor Augen zu haben und mit dieser Todesangst leben zu müssen. Und mit diesen Worten verschwand Durga. Bekannterweise stirbt die Hoffnung ja zuletzt und so hatte auch Kamsa nun Hoffnung, dass die Prophezeiung vielleicht ungenau gewesen war oder überhaupt nicht einträfe. Hatte er sich nicht erfolgreich aller potenzieller Erben erledigt? Er war sich sicher, dass alle Gefahr gebannt war. Und mit einem Gefühl der Erleichterung ließ er Devaki und Vasudeva aus dem Kerker und ließ sie sogar in einem kleinen benachbarten Palast wohnen. Kurz darauf vertraute sich Vasudeva Devaki an und erzählte seiner Frau, was sich genau in der Nacht der Geburt abgespielt hatte. Natürlich war Devaki traurig, ihren Sohn nicht bei sich zu haben, aber auch erleichtert, dass das Kind in Sicherheit war. Als die Menschen in Gokul von der Geburt von Nandrajas und Yashodas vermeintlichem Sohn erfuhren, kamen alle, um den neuen Erdenbürger zu feiern. Schnell sprach sich herum, dass der hübsche Junge ein eigenartiges Funkeln in den Augen hatte, dass er immer zu fröhlich war und dass seine reine Anwesenheit Freude und Glückseligkeit verbreitete. So entstand Krishnas Beiname Besitzer des Glücks. Krishna wuchs bei seinen liebevollen Zieheltern Nandraja und Yashoda auf, ohne seine wahre Herkunft oder sein Schicksal zu kennen, weit weg vom Chaos im Königreich Mathura.
Was für eine schöne Geschichte. Mich fasziniert daran immer, dass es so viele Ähnlichkeiten, so viele Parallelen gibt zu dem Leben von Jesus. Krishna hatte eine ganz besondere, hatte ganz besondere Umstände seiner Geburt. Und es gab auch diese Gefahr, dass das Kind getötet wurde, so wie bei Jesus. Und die Umstehenden wussten sofort, das ist ein besonderes Kind. Und das hat sich ja dann im Lauf seines Lebens weiter fortgesetzt. Und beide werden uns immer noch als jugendliche, männliche Charaktere vorgestellt. Beide haben ganz ähnliche Wunder vollbracht. Und ja, Krishna ist mir persönlich ein ganz, ein Charakter oder eine Gottheit, die sowas mit Leichtigkeit zu tun hat, mit Freude, aber auch, so wie du am Anfang erzählt hast, er war so ein Schelm und war damit eben überhaupt nicht göttlich, sondern war uns Menschen sehr ähnlich. Zumindest wird uns das so in den Geschichten erzählt. Und damit macht er sich So ein kleines Stück auf den Weg zu uns, finde ich. Das macht ihn unheimlich sympathisch.
Ja, er wird ja auch als der Gott der Liebe, der Zärtlichkeit und des Mitgefühls genannt. Und ich finde auch, wenn man sich Abbilder von Krishna anschaut, das sind immer fröhliche, freundliche Bilder, ein liebevolles Gesicht. Andere Gottheiten werden ja oft auch schon mal ernst oder vielleicht sogar blutrünstig. Denk an Kali oder ja auch Shiva mit den wilden Haaren dargestellt. Aber Krishna ist fast immer fröhlich, freundlich, tanzend mit der harmlosen Flöte. So eine, ja, das hat so eine ganz gewisse Leichtigkeit.
Das stimmt. Also diese Leichtigkeit, das ist etwas, was ich mir auch für mein Leben wünsche. Ich glaube, deshalb ist mir Krishna auch sehr nah. Wenn man so in diese Geradlinigkeit, in das immer Funktionieren, in die Ordnung hineingeboren wird, dann ist es eine ganz besondere Charaktereigenschaft, wenn man diese Strukturen verlassen kann, ohne dabei jetzt was zu tun, was man nicht tun dürfte, aber das Leben in einer gewissen Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu genießen. Ich glaube auch, diese Gottheiten sind eigentlich Eigenschaften. Also ich stelle mir die nicht als Götter vor, die uns jetzt regieren oder die den Himmel regieren, sondern als Charaktereigenschaften der Menschen. Und wir suchen uns, denke ich, immer so als Begleiter die Gottheiten, von denen wir was lernen können. Die Eigenschaften, die uns fehlen, so als Spiegel. Ja, und so ein bisschen Krishna könnte, glaube ich, niemandem schaden.
Umgekehrt ist es ja auch mit den Dämonen das Gleiche. Ich stelle mir die Dämonen, die wir in den Geschichten hören, auch nicht als blutrünstige Monster vor, sondern eher so als Spiegel für die vielen kleinen Dämonen, die in den Menschen leben. Wir alle sind mal missgünstig, wir alle sind mal boshaft. Das haben wir alles schon selber in uns gespürt. Und ich glaube eben, auch die Dämonen, genau wie die Götter, das sind keine Personen, die wir uns vorstellen sollen, sondern die Eigenschaften, die in uns wohnen, also eher wie ein Spiegel. Und umgekehrt ist es bei den Dämonen eben der negative Aspekt, den wir dann vielleicht, auf den wir vielleicht eingehen sollten. Und bei Krishna, wie du so schön sagst, ja, die Leichtigkeit, die Freundlichkeit, die Fröhlichkeit, die, ja, die uns allen gut tut.
Ja, und ich glaube, das war ja auch so der Inhalt der Bhagavad Gita, dass Krishna Arjuna sagte, das Schlachtfeld ist in dir und nicht im Außen. Damit macht dein Satz, den du vorher gesagt hast, dass er die Waffen der Gegenseite geliefert hat, ja auch Sinn. Solange wir in der Dualität sind, haben wir eben beides.
Ich finde auch, dass dieser Krieg in der Bhagavad Gita stellvertretend ist eben für die vielen kleinen Kriege, die wir mit uns selber ausfechten oder in uns selber ausfechten. Und da brauchen wir ja auch beide Seiten. Wir sind ja dann beide Seiten, wenn wir den Krieg in uns haben, wenn wir gegen uns selbst kämpfen, dann brauchen wir eben den Ratschlag und die Waffe und die Überlegung, worum kämpfen wir überhaupt, worum geht es? Und da schließt sich, glaube ich, der Kreis.
Ja. Oder warum kämpfen wir überhaupt? Ich denke, wenn wir uns wieder Krishna als Vorbild nehmen, der hat ziemlich viel Unsinn getrieben und ihm war niemand böse. Also man darf auch mal etwas tun, das eben ja, einfach nur Spaß macht und vielleicht keinen Sinn macht oder auch andere mal ärgern, weil wir haben das eben auch in uns drin. Und uns selber dann nicht böse zu sein, das ist auch so eine Sache, die wir, glaube ich, noch lernen dürfen, dass wir uns selber annehmen mit allem, was wir haben, mit dem Guten und mit den Dämonen.
Ja, das ist sicher ein wiederkehrendes Thema, das vielen, vielen vor Augen ist und das auch immer wieder kommt im Leben. Das ist ja, also für mich persönlich ist das, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu akzeptieren, mich selber zu lieben. Das gelingt mir immer wieder, aber nicht, dass ich das einmal erreiche wie eine Stufe und dann ist das, bleibt das Status quo für den Rest meines Lebens. Das muss ich mir auch immer wieder erarbeiten. Da gibt es bessere Phasen, schlechtere Phasen. Und da helfen natürlich Geschichten und Charaktere wie Krishna, uns wieder daran zu erinnern.
Ja, ich glaube, die Erfahrung macht jeder, dass es Phasen gibt, in denen es leichter ist, sich selbst auch anzunehmen. Und dann gibt es Phasen, da ist es schwerer.
Jetzt möchte ich gerade noch eingehen auf eine Sache, die du vorhin gesagt hast. Warum kämpfen wir überhaupt? Und ich glaube auch, dass diese Kämpfe, die wir in uns selber ausführen, die wir ja nur mit uns bestreiten, da gibt es ja auch keinen Sieger. Also egal für welche Seite ich in mir kämpfe, bin ich ja der Sieger oder der Verlierer. Also ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz aktuelles Thema, sich zu überlegen, was passiert bei einem Krieg oder einem Kampf. Es gibt keine Sieger. Es ist immer eine sehr fragwürdige Aktion. Warum kämpfen?
Ja, und das gilt natürlich für alles, was wir in uns selber an Dingen haben, die wir bekämpfen. Aber im Moment in der aktuellen politischen Situation ist es ja genauso. Wenn man da mal drüber nachdenkt, worum oder wofür die Menschen kämpfen, Krishna sollte allgegenwärtig sein. Das wäre schön.
Ja, deswegen habe ich mir auch schon überlegt, dass es mit Krishna weitergehen wird. Es gibt ja auch so wahnsinnig viele Geschichten um ihn. Also wir werden ganz sicher noch mehr von Krishna hören hier bei Epos Schnipsel. Wir haben natürlich wie immer heute auch eine Asana, die zu unserer Geschichte passt, beziehungsweise heute zu unserem Helden. Und natürlich muss es heute Lord Krishna Pose sein. Die Natvarasana. Und zwar habe ich mir eine Variation von Natvarasana ausgesucht für heute. Und wer sich darunter noch nichts vorstellen kann, ich sag mal ganz salopp, das ist der Baum mit Seitbeuge im Oberkörper. Diese Variation habe ich mir für heute ausgesucht. Es gibt ja viele Variationen von Lord Krishnas Pose. Und ich mag eben die stehende Balancehaltung auf einem Bein, die sehr gut ist zur Konzentrationsförderung und, wie ich finde, damit ideal als Vorbereitung zur Meditation.
Das werde ich mal ausprobieren, dass man da diese Übung als letzte Übung mit einbaut. Das habe ich tatsächlich in meinem Unterricht noch gar nicht oft verwendet. Du machst das auf einem Bein, also nicht mit den überkreuzten Beinen, sondern wie den Baum mit Seitbeuge. Müssen wir mal ausprobieren.
Ja, auf der Bewusstseinsebene, es gibt ja, also ich würde mal sagen, die meisten meiner Schüler, und das schließt mich selber mit ein, haben Schwierigkeiten in einer Balancehaltung die Augen zu schließen. Das verstärkt ja nochmal die Herausforderung an die Balance. Und ich glaube eben auf dieser Bewusstseinsebene in Natvarasana-Variation mit den Augen Drishti, das Fokussieren, dabei versuchen, den Körper ruhig und stabil zu halten. Und damit sprechen wir dann eben auch Anja Chakra an, das dritte Auge. Also all das, finde ich, ist so eine Ausrichtung in die Meditation.
Ja, das klingt spannend. Vor allem Balanceübungen mit geschlossenen Augen, finde ich, sind eine Herausforderung.
Ja, und so ist natürlich auch diese Variation, verbessert natürlich die Balance, Körperbalance, stärkt Bein, Fußgelenk, auch die Muskeln rund um den Fuß natürlich, der im Standbein. Wir haben es schon gesagt, Konzentration und Fokus wird natürlich auch gestärkt.
Ja, danke für den Impuls. Das werde ich jetzt in meine Stunden mit einbauen.
Das freut mich.
Ich fand an sich diese Haltung mit den überkreuzten Beinen, wo man sieht, dass ein Bein fest mit dem Boden verbunden ist und das andere steht nur auf den Zehen, hat also auch die Verbindung zum Boden, gibt aber trotzdem unwahrscheinlich viel Leichtigkeit im ganzen Körper. Das heißt, wenn ich nicht mit beiden Beinen fest dastehe, sondern mit einem Bein etwas lockerer, ich habe trotzdem die Verbindung, ich habe die Stärke, ich habe den Halt, dadurch, dass beide Schienbeine oder beide Unterschenkel aneinander sind, aber eine richtig schöne, weiche Bewegungsmöglichkeit im Becken, im Oberkörper. Und das symbolisiert für mich die Leichtigkeit und gleichzeitig den festen Stand. Und das auch sich selber zu stützen. Also da steckt für mich auch ganz viel Symbolik drin, wie er dasteht auf den meisten Bildern. Eine Freundin von mir war im Sommer in Sardinien und hatte die Gelegenheit, einen Flötenspieler kennenzulernen, der hatte dieses uralte Instrument, das hieß Nauna Deda, hat er selber wohl gemacht und hat es dann gespielt und stand genau in dieser Krishna-Haltung. Ich glaube, dass sich das auch auf das Instrument und auf die Musik dann auswirkt. Es ist kein starres Stehen, sondern ein weiches Bewegen im Körper. Könnte mir vorstellen, dass die Musik damit weicher, flüssiger, fließender wird.
Ja, liebe Ingeborg, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war wirklich toll. Ich habe wieder sehr viel gelernt von dir als meiner Gästin im heutigen Podcast. Wie gesagt, wir verlinken zu Ingeborg für die Hörerinnen und Hörer, die gerne mehr über dich oder deine CDs erfahren möchten. Es geht weiter mit weiteren Episoden nächsten Freitag und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank dir fürs Teilnehmen heute.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Anja. Und ganz herzliche Grüße an alle Zuhörer. Guru Dev Guru Nath Sharanam Mama Om. Deva.
Guru Nath Sharanam Mama Om.